Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 100 und dem Thema Sonne. Ela, Horsti,
Hansi.
Wir nehmen heute unsere sage und schreibe 100. Folge auf.
Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
Das ist schon heftig, jetzt dreistellig zu sein.
Ja.
Und unsere HörerInnen haben jetzt ja auch schon viele Stunden mit uns geteilt. Also auch nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere Potties da draußen.
Danke.
Und ich weiß ganz genau, es gibt wirklich Leute, die haben alle 100 Folgen gehört.
Ihr seid so krass.
Wirklich.
Respekt. Also ihr habt schon so viel Zeit mit uns verbracht. Und deswegen ist es jetzt auch mal an der Zeit, was Persönliches von uns zu verraten. Nämlich, wir verraten euch jetzt unsere wahren Spitznamen. Ela ist ja schon irgendwie klar, weil von Elena.
Das ist jetzt nicht so spektakulär.
Oder eben die Else, ne? Die kluge Else.
Genau. Obwohl, ich nenne dich ja eigentlich erst Ela, seitdem ich das von deiner Tante gehört habe. Früher warst du ja eigentlich eher so Elli.
Ja, genau. Ja, das mochte ich überhaupt nicht. Ich glaube, mein damaliger Deutschlehrer hat damit angefangen und das fand ich irgendwie doof. Aber es hat sich dann bei uns in der Clique so etabliert und dann fand ich es okay. Aber Ela fand ich immer schöner.
Und ich muss bei Ela immer wieder überlegen, wer ist denn das eigentlich, weil ich dich nur unter Elena kennengelernt habe.
Ja, das stimmt,
habe.
Du nennst dich gar nicht so. Nee, ja. Du sagst eher Else.
Ich sag Else, genau. Ja.
Genau, du bist nämlich auch immer unsere kluge Else.
Ist sie auch.
Weil sie ja einfach die ganze Redaktion des Podcasts leitet. Und dafür bitte einmal einen kleinen Applaus für Ela.
Bravo.
Dankeschön. Aber kam der Name wirklich daher?
Die Else?
Ich glaube...
Also, keine Ahnung.
Ich weiß das nämlich auch nicht mehr.
Ich fand Else cool.
Ich dachte, das kam immer von dem Märchen, die kluge Else.
Ich glaube nämlich auch, dass das damit zusammenhing.
Ja, kann sein.
Habe ich immer gedacht, dass das auf das Märchen zugeht.
Wer jetzt das Märchen, die kluge Else kennt, weiß natürlich, vielleicht war der Applaus jetzt hier gerade gar nicht so ernst gemeint.
Doch, du hast ihn verdient.
Wir haben das ja schon mal erzählt hier im Märchenpott, aber...
Schwank und Unsinn.
Genau. Ja, und Christian ist unser Horsti, weil er mit zweiten Namen Horst heißt.
Genau, und gebürtig auch aus Gelsenkirchen Horst stamme. Also ich bin der Horst aus Horst, ja.
Schon gar nicht, halt einfach so lustig.
Kann man sich nicht ausdenken, ist halt so.
Nach welchem Opa wurdest du da nochmal benannt?
Nach dem Opa mütterlicherseits. Der auch ja aus Bittom, also Beuthen in Oberschlesien stammt und auch nicht damit gerechnet, dass der mal in Horst landet. Also das war einfach Schicksal, glaube ich.
Also alle Horstis, die in Horst gelandet sind. Ja, ich finde es super witzig. Als unser absoluter Märchenexperte gibt es hier auch nochmal natürlich die höchste Bewunderung für dich und auch einen kleinen Applaus.
Danke, meine Untertanen, danke.
Ich dachte nämlich, wir sollten die Folge ein bisschen mit Selbstbeweihräucherung anfangen.
Schön.
Tja, und ich bin die Jenny.
Nein.
Du bist Hansi Kalamansi.
Richtig, ich hoffe, das erklärst du jetzt hier.
Ja, genau, das wollte ich erklären. Aber als erstes wollte ich meinen ersten Spitznamen erklären, den mir Horsti gegeben hat, nämlich Karpatenprimel.
Das stimmt, ja.
Wegen meiner rumänischen Vorfahren und weil ich ein süßes Blümchen bin.
Genau. Nicht nur ein Sonnenelfchen, sondern auch ein Primelchen, genau.
Ja, und Hansi Kalamansi geht darauf zurück, dass es bei mir mal einen Saft, Kalamansi-Saft gab. Und da wurde dann Hansi Kalamansi raus.
Ja, Hans muss man jetzt ja erklären. Ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal gesagt. Das ist ja dein Nachname. Mhm. Und daraus entstand dann eben Hansi. Und ja, Kalamansi ist halt einfach, because it's reimt sich. Ja.
Hansi, mach mal Piep.
Mama, Hansi ist weg. Genau. Lass das jetzt raus. Das verstehen, glaube ich, nur die Leute aus den 80ern und 90ern. Aber
da haben wir bestimmt ein paar in der HörerInnenschaft, denke ich. Ne?
Ich glaube auch.
Wenn nicht, liebe jüngere HörerInnen, fragt eure Eltern oder ältere Geschwister oder so.
Ja, und als Orga-Queen bitte ich jetzt hier bitte auch noch mal kurz um Applaus.
Brava, bravissima.
Vielen Dank, vielen Dank. Ihr seht also, diese Folge wird etwas ganz Besonderes und sie ist vor allem etwas Besonderes, weil sie der Beginn eines Dreiteilers ist, das hatten wir so jetzt auch noch nicht, und auf eine sehr alte Folge Bezug nimmt. Nämlich, hört mal gerne in die Folge 7 von Rautierchen, Bettlerkönigen und einem Pferdekopf herein. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, vielleicht kennt ihr sie auch schon.
Oder nicht mehr, weil es schon so lange her ist.
Stimmt, das ist schon so lange her. Und da geht es um das Märchen Allerlei Rau. Wir haben damals nämlich von den drei Kleidern geschwärmt, die Allerlei Rau im Märchen bekommt. Und falls ihr euch noch erinnern könnt, haben wir auch aufgeteilt, welches Kleid zu wem passen würde. Ich bekam damals das Sonnenkleid.
Du bist ja unser Sonnenschein.
Genau.
Der Horsti hat das Mondkleid bekommen.
Ja, der düstere Skorpion. Mit und einer gewissen Eleganz und Schimmer trotzdem.
Und die Ela das funkelnde Sternenkleid.
Was ja für die schwarze Romantikerin auch einfach sein muss.
Und zu deiner funkelnden, charmanten Schönheit passt.
Sprich weiter.
Zur 100. Folge kann ich auch mal nett zu dir sein, finde ich.
Und das fällt mir gerade auf, das passt auch ein bisschen zu dem Sissi-Kleid, ne?
Ja.
Weil sie ist ja ein großer Sissi-Fan.
Es passt wie Arsch auf Eimer hier.
So ist es.
So ist das. Und das sind auch die Themen der nächsten drei Folgen. Heute, und das gerade zur 100. Folge, ist dann quasi meine Folge, ta-da-da-da, die Sonne. Und als kleinen Einstieg habe ich euch ein Gedicht mitgebracht, das ich euch gerne einmal vorlesen möchte.
Oh, ich bin sehr gespannt. Mhm. Wir haben ein sehr lyrisches Jahr in der Frühlingsfolge schon und jetzt dann noch.
Ich habe mir schon wieder gedacht, ne, ich und Gedichte. Ich muss jetzt hier ein Gedicht raussuchen, na bravo.
Ja, aber wir haben ja in der letzten Folge zum Thema Griechenland, wo es um den Mythos ging, ja auch nochmal gesehen. Es ist immer wichtig, auch mal nach links und rechts zu gucken und Märchen eben nicht so isoliert für sich stehen zu lassen.
Auf jeden Fall.
Deswegen musst du da durch, Jenny.
Aber ich habe auch für diese 100. Folge das Unmögliche möglich gemacht und euch ein Gedicht mitgebracht.
Sollen wir nochmal klatschen?
Nein, ist okay. Und das Gedicht heißt Geh unter, schöne Sonne.
Klingt, als könnte es mir gefallen.
Wollte ich gerade sagen, es lag mir auf der Zunge.
Geh unter, schöne Sonne. Sie achteten nur wenig dein, sie kannten dich, heilge, nicht. Denn mühelos und stille bist du ober den mühsamen aufgegangen. Mir gehst du freundlich unter und auf, o Licht. Und wohl erkennt mein Auge dich Herrliches. Denn göttlich stille Ehren lernt ich, da Diotima den Sinn mir heilte. O du des Himmels Botin, wie lauscht ich dir? Dir, Diotima, Liebe, wie sah von dir zum goldenen Tage dieses Auge, glänzend und dankend empor. Da rauschten lebendiger die Quellen, es atmeten der dunklen Erde Blüten mich liebend an, und lächelnd über Silberwolken neigte sich segnend herab der Äther. Von Friedrich Hölderlin.
Oh, sehr schön. Auch sehr griechisch, also hast du perfekt ausgesucht.
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Ich dachte, das ist ein sehr guter Bezug zu unserer letzten Folge.
Ja, Hölderlin ist doch Romantiker,
ja,
ne?
Ja, der ist ja in geistiger Umnachtung, meine ich, gestorben. Ist total unterschätzt. Also ich finde, der hat echt schöne Sachen gemacht.
Mhm. Der hatte sogar noch einen längeren Namen. Johann Christian Friedrich Hölderlin.
Christian ist immer gut.
ist am 20. März 1770 geboren und 1843 gestorben, war ein deutscher Dichter, der zu den bedeutendsten Lyriker seiner Zeit zählte. Sein Werk lässt sich innerhalb der deutschen Literatur um 1800 weder der Weimarer Klassik noch richtig der Romantik zuordnen. Genau, und ich wollte euch noch einmal kurz erklären, weil ja zwei griechische Namen fallen. Einmal Diotima. Das ist eine Figur in Platons Dialog Symposion, in dem die Gesprächsteilnehmer die Natur des Eros erörtern. Sie wird dort als weise Frau vorgestellt. Mhm. Unbekannt ist, ob die Gestalt frei erfunden ist oder ein historisches Vorbild aus dem 5. Jahrhundert vor Christus hat, das möglicherweise tatsächlich diesen Namen getragen hat. Wegen der starken Nachwirkung des Dialogs bis in die Gegenwart ist der Name Diotima in der Neuzeit immer wieder aufgegriffen und als Pseudonym, als ehrender Alternativname oder zur Benennung einer literarischen Figur verwendet worden.
Ja, dann bist du jetzt Jenny Hansi Kalamansi Diotima.
Genau. Nicht gut. Aber dieser griechische Bezug passt natürlich sehr gut, weil die Weimarer Klassik, wer bei Elenas Epochenkunde immer gut aufpasst, tut ja genau das. Sie hat sich ja auf die Antike zurückbesonnen und die Ideale dieser Zeit hochgehalten.
Genau.
Ein ewiger Kreis.
Und Diotima steht auch traditionell für eine Frau, die in der Lage ist, auf erotischem Gebiet ein philosophisch untermauertes Wissen zu vermitteln. Also das klingt super intelligent.
Das klingt nach dir, Jenny.
Ist okay, wenn ihr mich ja heute die nennt. Okay, die. Und der zweite griechische Name war ja Eta. Ich glaube, den hatte ich auch in der letzten Folge erwähnt, aber ich erzähle euch nochmal, das ist natürlich ein griechischer Gott und er ist in der griechischen Mythologie die Personifikation des oberen Himmels, also der Sitz des Lichts und das war's.
Ja, reicht ja auch.
Ja. Ja, man kann ja sagen, dass das Gedicht ist ja eben nicht, geh unter, liebe Sonne, also hau endlich ab, so genau, wie ich das jetzt direkt verstanden habe, sondern es ist ja eher ein Lobgesang auf die Sonne und dass der einfache Mensch diese Pracht und Herrlichkeit gar nicht so richtig zu schätzen weiß, das lyrische Ich sie aber erkannt hat und das wahre Licht empfangen kann sozusagen.
Genau, und ich wollte halt eigentlich ein Gedicht aussuchen, wo es primär um die Sonne geht und ich fand das so schön, dass er da so der huldigt.
Mhm. Haben wir dich doch zur Lyrik etwas bekehrt, was?
Hast du gut ausgesucht.
Ja,
und ich glaube, das wird auch heute immer noch auftauchen. Ich glaube, das ist ein guter Auftakt.
Ja, sehr schön. Hast du gut gemacht, Jenny. Gelernt ist gelernt.
Also Diotima.
Ja, ich glaube, ich bin immer noch dran. Mensch, heute ist meine Folge. Und deswegen kommen wir auch direkt zu meiner Frage im Anschluss daran. Was ist die Sonne?
Jenny hat eine Frage.
Hell. Heiß. Ich krieg Kopfschmerzen.
Jetzt musst du
noch eins. Groß.
Irgendwann wird sie explodieren und genau, alle Planeten bis zum Jupiter verschlingen.
Ja, in 4,5 Milliarden Jahren oder so, glaube ich.
Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit, wobei ich das ganz passend fand, dass wir jetzt diese Folge aufnehmen, weil diese Woche war ja echt der extremst wärmste Tag.
Mhm. Hausaufgabe für dich, Jenny, wie viele Märchenpott-Folgen schaffen wir in 4,5 Milliarden Jahren? Das löst du mit der nächsten Folge auf.
Ich setze mich dran.
Ja, gut.
Die Sonne bildet das Zentrum unseres Sonnensystems und ist der Stern, der der Erde am nächsten ist. Die Sonne ist ein Zwergstern im Entwicklungsstadium. Fand ich ja süß, weil sie so riesig ist.
Alles ist relativ, ja.
Weil sie enthält mal eben 99,86% der Masse des kompletten Sonnensystems. Tadadada.
Unvorstellbar, ja.
Hat aber nur einen 0,5%igen Drehimpuls, also sie ist sehr träge. Passt irgendwie auch ein bisschen.
Unser kleines Plump-Lori. Ja.
Genau, das ist nämlich Jennys anderer Spitzname.
Stimmt.
Heute kommen die ganzen schmutzigen Wahrheiten auf den Tisch.
Ja, ihr Durchmesser beträgt 1,4 Millionen Kilometer. What?
Ja, das ist also, sobald wir jetzt ins Universum gehen, ich glaube, das wird uns beim Mond und auch vor allem bei den Sternen auch nochmal so gehen. Das sind einfach solche Superlative, das übersteigt wirklich meine Fähigkeit, das irgendwie noch nachzuvollziehen.
Wir hatten ja schon mal das Planetarium in Bochum erwähnt in unserer Hörspielfolge. Und da gibt es ja auch so Schauen, wo man halb liegt, halb sitzt und dann nach oben guckt. Und dann zoomt man quasi immer weiter von der Erde weg und immer weiter weg. Und irgendwann fühlt man sich also nicht mal mehr so groß wie eine Ameise. Und dann kann man, glaube ich, immer noch nicht begreifen, eher erahnen, was für ein winziges Bruchteilchen eines Staubkörnchens wir eigentlich nur sind. Ne?
Naja, das ist schon faszinierend. Das ist schon heftig. Das kann man sich auch einfach aber absolut nicht vorstellen, diese Dimension.
Aber ich finde, zur Feier des Märchenpots können wir ruhig mal nach den Gestirnen greifen.
Ja, finde ich auch. Ja, passt ja dann zu unserer 100. Folge. Die Sonne ist etwa 110 Mal so groß wie die Erde. Die Oberfläche der Sonne zeigt eine wechselnde Zahl von Sonnenflecken, die auch im Zusammenhang mit starken Magnetfeldern stehen. Tja, wieso ist die Sonne also für uns jetzt eigentlich so super wichtig? Die Sonnenstrahlung ist eine der Grundvoraussetzungen für die Entwicklung und den Erhalt des Lebens auf der Erde. Sonst gäbe es kein Leben. Ein Hauptreihenstern wie die Sonne setzt damit pro Sekunde mehr Energie frei als alle im Jahr 2011 vorhandenen Kraftwerke der Erde in 750.000 Jahren.
Boah. Boah.
Sprengt einfach die Krass. Vorstellungskraft.
Ja, heftig, ne? Okay, jetzt aber genug mit Physik. Ich kenne mich auch gar nicht aus mit Physik, also lassen wir das bitte. Ich habe mich dann doch eher auf die kulturelle Bedeutung der Sonne konzentriert. Soll ja hier auch zu unserem Thema passen. Und da habe ich auch noch mal ein kurzes Zitat zum Einstieg von Charles Baudelaire. Nämlich, O Sonne, Ernährer, du Feind kranker Säfte und Keime, du lässt wie Rosen erblühen die Lieder und Reime.
Oh.
Schön, ne?
Ja.
Passt auch noch zur Blumenwiese vom Sonnenelfchen. Sehr schön.
Ja.
Und zu unserem Kulturanspruch hier. Also Jenny, du blühst heute ja wirklich auf im Glanze der Sonne.
Ich erstrahle.
Das heißt also, er ruft hier die Sonne an als Quelle von Schaffenskraft, als Quelle von Kultur, von Leben und vielleicht dem Kern, was das menschliche Leben ausmacht.
Genau. Und er betont auch nur die positiven Aspekte der Sonne, was in der Literatur halt häufig auch gemacht wurde. Aber da gehe ich jetzt im Folgenden noch genauer drauf ein.
Ja, da habe ich auch nachher noch was zu.
Okay.
Toll.
Die Sonne ist das zentrale Gestirn am Himmel, von ihr hängt alles Leben auf der Erde ab. Diese überragende Bedeutung war den Menschen seit alters her bewusst. Die Sonne zeigt sich also auch im Erzählgut nahezu aller Völker, besonders in den Schöpfungsmythen. Oft wurden die Himmelskörper auch als Gottheiten aufgefasst. Das hatten wir ja auch letzte Stunde in der griechischen Mythologie auch nochmal verdeutlicht. Bevor eine naturwissenschaftliche Erklärung des Phänomens möglich war, versuchten die Menschen den Ursprung der Sonne, ihren Aufgang und Lauf, ihr Ausbleiben und Verschwinden in der Nacht zu erklären, weil man wusste ja überhaupt gar nicht, was passiert da. In den indischen Veden zum Beispiel ist die Sonne aus einem Urei entstanden.
Und wer hat das gelegt? Das Urhuhn?
Genau, und was war zuerst da?
Ja.
Oder? Ja, aber dieser Fruchtbarkeitsgedanke, der zieht sich natürlich auch so durch die Kulturen. Zum Beispiel im Finnischen ist die Sonne aus goldenen Eiern entstanden.
Mhm.
In der christlichen Tradition entstand die Sonne und der Mond am vierten Tag der Schöpfungsgeschichte als einer der bedeutendsten Taten Gottes. Herzlichen Glückwunsch.
Well done.
Außerhalb der christlich-jüdischen Tradition wird die Sonne von der Mutter Erde geboren oder von einer Göttin, die durch den Wind geschwängert wird.
Haben wir auch schon bei der letzten Folge ein bisschen mitbekommen, dass wenn ein abgeschnittener Penis ins Meer fällt, da auch was draus passieren kann.
Ne? Ja, oder der Goldregen, ne?
Oder so, genau.
Goldschauer.
Jetzt wird's wieder eklig. Jenny, mach mal weiter.
Ja, die australischen Aborigines deuteten das Verschwinden der Sonne so, sie ist nämlich mit dem Mond verheiratet und sie wechseln sich bei der Betreuung der gemeinsamen Kinder auf der anderen Seite der Welt ab.
Auch das ist mal mega süß und emanzipiert und fortschrittlich.
Voll, das ist cool.
Ich habe mir nur gedacht, wer sind die Kinder? Sind das dann
die Sterne zum Beispiel?
Und die sind aber nur auf der anderen Seite, weil eigentlich leuchten die Sterne ja in der Nacht, ne?
Die dürfen halt nicht immer raus. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht auch die Menschenkinder.
Aber ich fand das auch süß.
Ja.
Aufgrund der Regelmäßigkeit der Zeiten, in denen die Sonne scheint, muss für die Menschen damals das Verschwinden der Sonne durch zum Beispiel eine Sonnenfinsternis ein Gefühl des Weltuntergangs hervorgerufen haben, weil hierdurch die kosmische Weltordnung gestört war. Ängste vor dem Ende der sonnengegebenen Ordnung spiegelt auch der griechische Mythos vom unglücklichen Sonnenwagenlenker Phaethon wider, der den Sonnenwagen seines Vaters versucht zu lenken, durch seine Arroganz aber unfähig ist, die Pferde zu kontrollieren. Er zerstört Teile der Erde und wird letztlich von Zeus durch einen Blitz getötet, um Schlimmeres zu verhindern.
Aber eines der wenigen Beispiele für die zerstörerische Kraft der Sonne in der Literatur, ne?
Ja, genau. Da die Sonne zentraler Bestandteil für das Leben war, war auch in der germanischen Mythologie mit dem Ende der Sonne das Ende der Welt gleichgesetzt.
Die wird doch, glaube ich, vom Fenriswolf verschluckt oder so. Boah. Die wird von irgendwem befressen, meine ich. Ja. Dann ist Ragnarök.
Dann ist Ende.
Ja.
In der aztekischen Religion versuchte man durch Menschenopfer den Fortbestand der Sonne zu verlängern. Auch krass,
krass,
ne?
Ja. Mhm.
Aber es ist halt, das zeigt halt nochmal, wie wichtig und zentral die Sonne
ja,
halt
und
das
stimmt
ist,
ja, ne? Weil wie gesagt, die Sonne wird sich ja irgendwann ausdehnen und dann implodiert die, aber ich bin jetzt keine Physikerin, also Entschuldigung, wenn ich jetzt hier Quatsch rede, aber die dehnt sich ja quasi bis zum Mars wahrscheinlich aus und verschlingt alle Planeten inklusive der Erde und dann ist sie halt auch weg. Also es stimmt ja einfach, was die befürchtet haben. Das ist ja physikalisch, wird es ja tatsächlich irgendwann passieren.
Ja, und ich meine, dadurch, dass die Sonne einfach so wichtig fürs Leben war und man das ja auch gar nicht wusste, hatte man natürlich auch permanent Angst, dass irgendwie was sein könnte, dass die Sonne vielleicht nicht mehr da ist und es dann kalt und dunkel ist.
Ja.
Ich meine, war schon bei Asterix und Obelix so, dass die einzige Angst, die Gallier hatten, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen würde. Weltweit ziehen sich Erzählmotive vom Fang und Fressen der Sonne durch die Kulturen. Für Menschen, Tiere und Götter ist es hierbei eine Herausforderung, die Sonne zu stehlen und auf die Erde zu bringen oder sie gefangen zu halten. Also das waren alles unterschiedliche Motive, die immer wieder erzählt wurden. Der Gott Maui, da musste ich direkt an Vajana denken.
Voll gerne.
Alles hier ist handgemacht.
Genau. Fand ich aber wirklich cool. Der hat nämlich die Sonne gefangen und hat durch den Fang der Sonne ihren Lauf verlangsamt, sodass das Wachsen der Pflanzen und menschliche Taten oder Tätigkeiten ermöglicht werden konnten.
Ah, cool.
Ja, die Elternschaft der Sonne wird auch zur Legitimation von Herrschaft genutzt. So gilt zum Beispiel die shintoistische Sonnengöttin Amaterasu als legendäre Ahnenmutter des japanischen Kaiserhauses. Sonne und Mond. Ich gehe jetzt nicht zu viel auf den Mond ein, aber Sonne und Mond sind als Motive meist gar nicht zu trennen. Insgesamt ist die Sonne weniger mythenbildend als der sich dauerhaft verändernde Mond. Aber die Sonne ist oft der bessere, in Anführungszeichen, Himmelskörper, weil er halt immer positiv dargestellt wird. Er ist heller, er ist klüger, ich meine, passt auch.
Mehr größer, mächtiger, kraftvoller.
Genau. Und meistens sind auch Sonne und Mond Antagonisten, häufig sogar Feinde. Ab und an, wie wir das vorhin auch hatten, sind sie aber auch ein Paar.
Das geht ja auch manchmal Hand in Hand.
Stimmt. Wobei die Sonne meistens männlich und der Mond meistens weiblich ist. Die Darstellung von Sonnengottheiten ist gemäß der Sonne immer in leuchtendem Gold. Das kennt man jetzt zum Beispiel auch von Jesus-Darstellungen. Und auch innerhalb der Götterwelt haben sie eine herausragende Position. So wird in der ägyptischen Mythologie zum Beispiel der Sonnengott Re als sich selbst erzeugender Urgott gesehen. Der Sonnengott stellt häufig eine Erscheinungsform des höchsten Himmelsgottes dar und ist somit das höchste Wesen überhaupt. Weltweit steht im Zentrum archaisch-naturhafter Religion die Verehrung der Sonne im Vordergrund und es gibt zahlreiche Sonnenkulte. Sonnenkulte. Die majestätische Sonne bietet sich aber auch sehr dafür an, religiöse, kulturstiftende und politische Inhalte, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, wie Gerechtigkeit, Weisheit, Wissen, Herrschaft und Macht zu vermitteln und die bestehende soziale Ordnung zu garantieren. Und das haben sich schon die römischen Kaiser zu Nutzen gemacht, indem sie Macht, Herrlichkeit, Stärke und Erhabenheit der Sonne in ihrem für den Herrscherkult genutzten Sonnenkult nutzten.
Mhm.
Aber auch im Christentum, wie gerade schon erwähnt, wird Jesus immer mit Sonnenstrahlen oder so eine Sonne um sich herum dargestellt. Die Darstellung der Sonne im Mythos ist, wie gesagt, immer sehr positiv besetzt, weil sie sich vor allem auf ihre Eigenschaft als Lichtspenderin oder Lebenserhalterin konzentriert, sodass negative Aspekte meist völlig vergessen werden. Ich meine, Sonne kann ja auch verbrennen, ist heiß.
Ja, ich mit meiner hellen, empfindlichen Haut kann da ein Lied von singen. Ich muss eigentlich schon im Februar Sonnencreme auftragen, tatsächlich, weil ich sonst krebsrot und verbrannt bin.
Ja, ist bei mir auch so. Ich werde rot und dann werde ich wieder weiß.
Ja, genau. Ja. Aber weißt du, warum das bei mir so ist? Biało, czerwone, weiß und rot, polnische Nationalfarbe. Das ist so.
Ah, okay. Ja, die Sonne steht für Frohsinn, Glück, Gesundheit, Wärme und Geborgenheit und bildet demnach einen Gegensatz zu Mond, Wolken, Regen, Schatten, Kälte, Nacht und Tod.
Ja, Mond ist mir sympathischer.
Ich denke auch gerade die ganze Zeit, Mond passt besser zu mir. Wir haben das schon echt gut aufgeteilt.
So, jetzt ist mir warm.
Okay, du hast dich jetzt auch wirklich verausgabt und dir eine kleine Pause verdient. Darf ich für dich einspringen? Gestattest du mir das? Ist ja deine Folge.
Kannst du mir ein bisschen Luft zufächeln?
Aber gerne, doch meine Gebieterin. Also inzwischen durchraschelt, das ist der Fächer, den ich hier schwinge.
Er lügt. Das passiert hier gar nicht.
Psst, nicht alles verpetzen. Ja, kommen wir zu unserem Märchenstundenmärchen, nämlich das Sonnenelfchen von Carola Bassermann.
Da würde mich mal interessieren, ob das irgendwer von unseren Hörerinnen oder Hörern kennt.
Ja, also tatsächlich würde mich auch interessieren. Wir kannten das nämlich alle nicht.
Nee.
Und wie wir drauf gekommen sind, erzähle ich einfach mal. Die 100. Folge ist natürlich etwas ganz Besonderes für uns. Und da haben wir uns eben überlegt, dass wir auch als Märchenstundenmärchen etwas ganz Besonderes und vielleicht Unbekanntes oder irgendwie sonst Abgefahrenes nehmen. Ich bin meinen Bücherfundus durchgegangen. Hab gesehen, in der damals in der Tiermärchenfolge vorgestellten Reihe von Königswut Urania gab es zwar je einen Band über den Mond und über die Sterne, die kommen dann auch in den nächsten Folgen noch zum Einsatz, aber keinen Band über die Sonne. Hab weiter im Regal geschaut, ach guck mal da, von Sigrid Früh, der Band Reise mit dem Sonnenwagen aus dem Timon Verlag. Da ist es so eine dreigeteilte Sache. Den Frühlingsband habe ich in der Frühlingsfolge auch erwähnt. Und da gibt es auch noch einen Band über Rauhnächte und Weihnachten, der sehr cool ist. Und in diesem Band gibt es eben Märchen, Lieder und Brauchtum zur Sonne. Aber irgendwie habe ich dann doch einfach mal Sonnenmärchen gegoogelt. Ich bin ja sonst eher für die analoge Recherche bekannt, ne? Und bin dann irgendwann auf das Buch Sonnenmärchen von Carola Bassermann gestoßen. Ich fand das Cover sehr ansprechend. Direkt bei einschlägigen Plattformen, die für antiquarische Bücher eben zuständig sind, habe ich gestöbert. Aber entweder waren die zu teuer und das Exemplar, was vom Preis her okay war, war leider bis 3 Tage vor Aufnahme unserer Folge. Also der Anbieter war nicht erreichbar, Bestellung nicht möglich und ich hatte das Projekt damit eigentlich schon begraben. Dann habe ich aber gedacht, nee, nicht aufgeben, weitermachen und das hat sich gelohnt, weil irgendwann habe ich dann doch nochmal ganz weit unten bei der Uni Bielefeld ein vollständiges Digitalisat des Buches gefunden, habe es mir angesehen und geschaut, was da für Märchen drin sind und direkt Elena und Jenny dann Sonnenelfchen vorgeschlagen, was wir dann auch genommen haben. Nach anfänglicher Skepsis wegen der Frakturschrift, also wer uns auf Instagram folgt, der hat das schon gesehen, ne? Und es war auch eine gewisse Herausforderung, ja. Auch wenn ich das eigentlich recht flüssig lesen kann, aber durch den Ausdruck war das manchmal so ein bisschen schwammig, ne? Da mussten wir manchmal ein bisschen rätseln, was das heißen könnte, aber es hat ja alles geklappt, glaube ich. Und dann war doch recht schnell klar, dass wir das nehmen.
Und keine Herausforderung ist uns zu groß.
Eben. Für uns ist uns nichts, anders, für euch ist uns nichts zu schwer. So. Zu Carola Bassermann kann ich gar nicht so viel sagen. Die Enzyklopädie des Märchens, auf die ich ein bisschen gehofft hatte, schweigt sich leider beharrlich aus. Mhm. Und ich musste entgegen meiner Gewohnheit wieder auf das Internet zurückgreifen. Aber auch dort habe ich nicht so ganz viel gefunden, aber immerhin etwas. Also ich kann sagen, dass sie am 12. Januar 1884 in Mannheim geboren wurde, als Tochter des Politikers, Reichstagsabgeordneten und Vorsitzenden der Nationalliberalen Partei Ernst Bassermann und der Frauenrechtlerin Juli oder Julie Ladenburg. Gestorben ist sie am 16. September 1934, wahrscheinlich in Mannheim auch, denn dort ist das Grab auf dem Hauptfriedhof und über die Friedhofsseite habe ich dann auch noch das Datum des Todes gefunden. Sie war verheiratet und hatte 2 Töchter, denen auch der Band Sonnenmärchen gewidmet ist. Ja, außer den Sonnenmärchen, da habe ich verschiedene Jahreszahlen gefunden, weil in dem Buch selbst keine Angabe war. Entweder 1914 oder Anfang der 20er Jahre, irgendwie 2021, 2023 kursierte da im Internet. Aber so um den Ersten Weltkrieg, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, ist es wohl veröffentlicht worden. Hat sie noch zwei weitere Bände veröffentlicht, die nichts mit Märchen zu tun haben allerdings. Und zwar ist es einmal der Band von 1916, Fürs Vaterland, Untertitel Kriegsskizzen. Das ist so eine Sammlung von, ja, Geschichten, schon recht patriotisch, aber ich habe da mal ein bisschen quer gelesen, durchaus auch mit Blickwinkeln, die für die kriegsbegeisterte Zeit jetzt nicht so ganz typisch sind. Und dann hat sie ein Buch über ihren Vater geschrieben, also über Ernst Bassermann, das Lebensbild eines Parlamentariers aus Deutschlands glücklicher Zeit 1919. Also scheinbar war die Familie, wie viele eben zu der Zeit, sehr kaisertreu. Und als dann die Republik anfing, waren ja alle doch enttäuscht. Und ich meine, also vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, aber dieser pathetische Schreibstil von ihr, der passt halt die Arsch auf einmal eben in die Kaiserzeit, ja. Entschuldigung. Und hat eher nichts Republikanisches an sich, sage ich mal. Ja, und das ist, wie gesagt, leider alles, was ich sagen kann. Wenn noch jemand mehr Informationen hat oder vielleicht auch noch andere Werke von ihr kennt, lasst es uns gerne wissen. Wir sind da echt interessiert.
Wir sind ja auf Insta zu finden, wie ihr wahrscheinlich wisst.
Genau, schreibt uns gerne.
Freuen wir uns. Ja, bevor wir jetzt ein bisschen uns dem Ganzen wieder mal interpretatorisch nähern, wie fandet ihr das Märchen denn? Also wir kannten das ja alle nicht. Wie war so euer Eindruck?
Ich fand das richtig süß. Also ich war total begeistert von dem Märchen. Ich fand auch diese Idee irgendwie süß, dass das Sonnenelfchen ein Teil der Sonne, also so ein Sonnenstrahl ist und damit irgendwie überall Licht reinbringt. Erst habe ich gedacht, der Prinz Sonnenschein ist so ein bisschen komisch, aber der war ja auch total lieb. Und dann im Gegensatz zu dem bösen Riesen fand ich cool. Mhm.
Auch so ein bisschen Oscar Wilde-Vibe, so wie der eigensüchtige Riese mit dem dann Riesen, auch. Ne? Ja, mit genau. Auch, ja. Aber ich fand es auch sehr süß. Es ist schon wie dann Anfang des 20. Jahrhunderts eben auch geschrieben wurde und für Kinder geschrieben wurde, schon etwas schmalzig vielleicht aus heutiger Sicht, ne? Aber es war jetzt nicht so mit erhobenem moralischen Zeigefinger so krass, wie das bei manch anderer Kinderliteratur aus der Zeit so ist, fand ich. Und es war zwar blumig, aber nicht. Also es hatte auch einen Inhalt und eine Aussage. Und dieses offene Ende fand ich eigentlich auch ganz cool, dass zwar dann die in einen Menschen zurückverwandelte Gelinde, die ja als Eichhörnchen da ihr Dasein fristen musste, dann mit ihrer Familie dann ihr Glück gefunden hat, aber dass das mit dem Sonnenelfchen und dann auch hier letztlich mit dem Prinz Sonnenschein so ein bisschen offen geblieben ist, das fand ich eigentlich ganz ansprechend.
Ja, ich finde, dadurch hat es halt überraschende Wendungen
bekommen. Genau.
Ne? Weil ja, an sich, wenn man das so liest, es wirkt halt sehr kindlich, finde ich, ein bisschen naiv, verklärend, süß und denkst dir, ja, es ist halt klar, was passiert, aber eigentlich sind von Anfang an immer schon so gewisse Überraschungen drin. Ja. Und die gucken wir uns jetzt gleich mal auch ein bisschen näher an. Vorab gehen wir aber nochmal den Step zurück, denn es geht ja um die Sonne und das Sonnenelfchen als Sonnenstrahl, ja auch ein Teil der Sonne. Und wie wir ja gerade bei Jennys Ausführungen schon gehört haben, hat die Sonne für uns Menschen eben eine sehr, sehr große Bedeutung. Biologisch, psychologisch und auch kulturell. Sie ist die Hauptquelle für Licht und Wärme auf der Erde. Ohne sie wäre das Leben, wie wir es kennen, nicht möglich. Und auch das Sonnenlicht, also quasi das Sonnenelfchen, hilft dem Körper zum Beispiel Vitamin D zu produzieren, was wichtig für die Knochen ist. Und es ist auch wichtig für Immunsystem und Stimme. Sonnenlicht wirkt stimmungsaufhellend, was ich finde, was man in dem Märchen sehr, sehr deutlich gesehen hat. Sowohl definitiv, bei dem Prinzen, ja, als auch im übertragenen Sinne bei den Blumen, eigentlich auch bei dem Riesen und natürlich auch bei dem Eichhörnchen.
Ist ein bisschen wie in unserer Frau Holle-Folge, dann die Kälte und Gefühlskälte wieder Hand in Hand gehen. Ja. Oder in unsere Winterfolge, in beiden war es, glaube ich, die Wärme, also die wirkliche Wärme der Sonne auch wieder für die Gefühlswärme der Menschen oder der Wesen, wie auch immer, steht.
Genau. Bei so einer großen Bedeutung ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Sonne als Element auch in vielen Kulturen Einzug gehalten hat. Jenny hat es schon angedeutet, Christian wird ja auch gleich nochmal was dazu sagen. Sonnenlauf und Jahreszeiten beeinflussten die Entwicklung von Kalendern. Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen sind wichtige Feiertage. Viele Kulturen, wie zum Beispiel die Maya oder Ägypter, orientierten den Bau ihrer Tempel oder Städte an den Sonnenständen. Also nur durch die Sonne ist das Leben, wie wir es kennen, überhaupt möglich. Und deswegen kommt ihr natürlich, das ist jetzt nichts Überraschendes, ein hoher symbolischer Wert zu. Was sind denn so die Dinge, die ihr, Jenny hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, so typisch mit Sonne in Verbindung bringt?
Wärme, Fröhlichkeit.
Helligkeit.
Ja. Ja, dann, was du auch gesagt hast, Herzenswärme.
Heiterkeit, auch sowas, ja. Ne? Dann vielleicht auch manchmal auch ein bisschen ins Kitschige gehende, ne?
Glück, Gesundheit.
Mhm. Aber auch Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, auch was Romantisches durchaus, ne? Ist ja nach wie vor ein beliebtes Fotomotiv, auch auf Instagram zum Beispiel. Oder halt irgendwie, wenn wir an Caspar David Friedrich und so weiter denken, diese romantischen Mondaufgänge oder Sonnenuntergänge. Genau. Das hat sich ja in der bildenden Kunst also auch total oft niedergeschlagen. Und ich finde die meisten Sachen auch mega schön. Ich also auch. Wenn ich genug Kohle hätte, würde ich mir das auch ins Wohnzimmer hängen.
Ja. Was man noch ergänzen kann, Hoffnung, Leben, Wahrheit, das gehört dazu. Auch wenn du das Stichwort Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, zyklische Erneuerung.
Wiedergeburt dann noch quasi, genau.
Genau. Und als größter Stern unseres Sonnensystems, um den ja alle anderen Planeten kreisen, sowie in ihrer Funktion als Licht und damit Lebensspenderin, steht sie natürlich auch für Macht. Jenny hat auch das gerade schon mal angedeutet und auch wir selbst. Unsere ganze Existenz ist letztlich ja das Ergebnis dieser Macht und dieser Kraft, die sie ausstrahlt. Ne? Denn die Erde hat den perfekten Abstand zur Sonne. Und nur dieser Abstand macht das Leben überhaupt möglich. Die Sonne kann aber auch Leben vernichten oder im Keim eigentlich ersticken. Denn ist man zu nah dran, etwa auf Venus oder Merkur, dann verbrennt halt alles. Ist man zu weit weg entfernt, also wenn man schon Richtung Mars und dann weiter bis zum äußeren Rand des Sonnensystems, zu Neptun oder Pluto, der für mich immer ein Planet bleiben wird, dann ist ihre Abwesenheit sogar tödlich. Ne? Auf dem Neptun liegt die Temperatur durchschnittlich bei minus 200 Grad Celsius.
Das ist dann doch ein bisschen frisch, selbst für dich,
selbst
oder?
Selbst für mich ist das ein bisschen zu kalt. Ja, Stichwort Macht. Denken wir nochmal an unseren kleinen Exkurs in den Barock.
Le Roi Soleil.
Genau. Der Beiname Sonnenkönig von Louis XIV leitet sich natürlich von der Überzeugung ab, dass er wie die Sonne im Zentrum des Staates und der französischen Gesellschaft stand. Er symbolisierte damit seine absolute Macht und seinen Anspruch, dass sich eben wirklich alles, die ganze Welt um ihn drehte.
Es gab ja auch ein Ballett, was aufgeführt wurde. Er hat ja auch getanzt selber und er hat dann die Sonne getanzt und seine Untergebenen haben dann die Planeten getanzt, die um ihn herum gekreist sind. Also da muss man auch erstmal drauf kommen.
Also ein Ego musst du auch erstmal haben. Ja. Ne? Unglaublich, ehrlich. Mein Stichwort ist aber natürlich die Literatur. Und da finden wir die Sonne auch in verschiedenen Ausprägungen, auch, wie Jenny schon angedeutet hat, eher immer sehr positiv. Wir lernen die Sonne dort als Symbol für Lichterkenntnis und Wahrheit kennen. Also sie steht für geistige Klarheit, die das Dunkel der Unwissenheit erhält. Haben wir zum Beispiel bei Platon im Höhengleichnis, finden das aber auch bei Johann Wolfgang von Goethe in dessen Lebenswerk Faust, wo Faust ja nach Erkenntnis strebt und sich nach mehr Licht sehnt. Und seine berühmten letzten Worte sind ja auch mehr Licht. Und das ist sogar doppelt interessant. Nicht nur, weil wir hier diese Symbolik mit Licht und natürlich meint das hier nicht Kerzenlicht oder sowas, sondern natürlich Tageslicht, Sonnenlicht. Aber es bezieht sich eben auch auf die Aufklärung. In Goethes Werk, der hat ja wirklich sehr, sehr lange daran geschrieben, laufen ja Einflüsse aufs Aufklärung, Sturm und Drang, Romantik und Weimarer Klassik zusammen. Und das Licht ist ein Symbol der Aufklärung. Also bevor der Begriff Aufklärung für diese Bewegung gewählt wurde durch Immanuel Kant, benutzte man das Verb to enlighten, was eben auch erhellen oder sich seines Verstandes gebrauchen bedeutete.
Die Zauberflöte endet ja mit dem schönen Solo von Sarastro. Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, zernichten der Heuchler erschlichene Macht. Und da dann auch eben im aufklärerischen Sinne, dass die quasi eine Erleuchtung im wortwörtlichen und übertragenen Sinne erlangt haben.
Genau, und man hat das Mittelalter als finster und dunkel abgetan. Ist ja ein Vorurteil, das bis heute sie irgendwie erhalten hat. Und die Aufklärung war eben das Licht, das aus dieser Dunkelheit, aus dieser Unwissenheit herausführte. Der Verstand war das Mittel, was zur Erleuchtung geführt hat. Also auch da sehen wir, wie diese Idee quasi eine ganze Ideologie, wenn man so sagt, will, angeführt hat. Was wir in der Literatur auch finden, ist die Sonne als Symbol für Leben, Vitalität und schöpferische Kraft. Sie wird oft mit Energie assoziiert, steht für das blühende Leben und den Schaffensdrang des Menschen. Aber auch Zeit, Vergänglichkeit und die verschiedenen Lebensphasen gehen mit der Sonne einher, denn der Sonnenlauf,
Aufgang, Zenit, Untergang steht natürlich auch für den Lebenszyklus. Geburt, Reife, Alter und Tod. Und das finden wir nicht nur sehr zahlreich, zum Beispiel in den Sonetten von William Shakespeare oder auch von Rilke, sondern wir hatten ja mit Die Geschichte des Jahres von Andersen auch ein Märchen, was sich auf den Verlauf des Jahres bezog, wo die Sonne ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und wo wir das sowohl im Kleinen, also den Tagesverlauf von der Morgen- und der Sonnenaufgang ist die Geburt, es geht über den Mittag bis zur Reife, dann ab dem Mittag der Abfall und das Altern bis zum Sonnenuntergang und dem Tod. Und diesen Tages- und Sonnenlauf können wir natürlich auch auf das ganze Jahr übertragen. Wir können es auf die Jahreszeiten übertragen. Da haben wir das genau gleich. Der Frühling steht für den Sonnenaufgang, der Sommer für den Zenit, der Herbst für den Untergang und der Winter für das Ende. Die Sonne, Jenny hat es schon gezeigt, steht auch für Göttlichkeit und Erhabenheit. Ne? Die Sonne wird personifiziert, als Gott dargestellt und auch als solcher verehrt. Aber auch Leidenschaft, Liebe und Erotik sind Dinge, die damit einhergehen, was auch nahe liegt, denn die Sonne ist ja heiß.
Du bist so heiß wie ein Vulkan. Ah. Und heute brenne ich mich daran.
Na, also die Glut, Leidenschaft, sexuelle Energie, alles wichtige Dinge, die mit der Sonne assoziiert werden. Genauso wie Utopie, Hoffnung und natürlich Neubeginn. Die aufgehende Sonne ist oft das Symbol eines neuen Anfangs oder einen Hinweis auf eine bessere Zukunft. Finden wir in der Literatur rauf und runter und vor allem finden wir es aber auch im Film. Also
the red sun rises, blood has been spilled this night.
Genau. Für alle, die es jetzt nicht erkannt haben. Genau, aber wir finden es nicht nur in so Meisterwerken wie Der Herr der Ringe, sondern wir finden es auch zum Beispiel in jedem x-beliebigen Slasher-Horrorfilm. Also egal wie schlecht er ist, sobald die Nacht vorbei ist und der Killer ist erledigt, geht halt die Sonne auf. Das ist einfach so abgedroschen. Ne? Also wir können auf jeden Fall festhalten, die Sonne ist in der Literatur ein vieldeutiges Symbol und sie wirkt deshalb so stark, weil sie eine reale Kraft im Leben des Menschen ist. Und gleichzeitig bietet sie Raum für metaphorische Bedeutungen. Die Sonne hat aber auch eine ganz moderne Symbolik. Wir assoziieren mit der Sonne Urlaub, Freizeit, Freiheit, Wandel und Energie auch im Sinne von zum Beispiel Solartechnologie genau. Und nachhaltiger Energie. Die Sonne steht für Optimismus, für gute Laune. Man spricht von der Sonnenseite des Lebens. Oder wenn ihr euch vielleicht an euren Deutschunterricht erinnert und erinnert, wie ihr die Stilmittel kennengelernt habt, als Beispiel für die Personifikation wird immer, immer wieder das Bild gebraucht, die Sonne lacht. Ne? Also die Sonne ist etwas Freudiges, Tolles. Mit Blick auf den Klimawandel erhält sie inzwischen aber auch eine etwas andere Bedeutung. Wir haben ja, wie gesagt, die große erste Hitzewelle des Jahres schon hinter uns, haben zu spüren bekommen, dass die Sonne eben auch eine Bedrohung sein kann und dass vielleicht nicht alles, was sie tut, immer nur positiv ist. So oder so, die Sonne ist eben mehr als nur ein Himmelskörper, sondern ein zentrales Lebenssymbol. Und was davon finden wir denn jetzt in unserem Kunstmärchen wieder? Wir haben direkt zu Anfang natürlich die Personifizierung der Sonne.
Frau Sonne, ja.
Genau, sie ist weiblich. Sie nimmt vielleicht auch, weil wir auch die Verniedlichung mit dem Sonnenelfchen haben, nimmt vielleicht auch so ein bisschen so eine Mutterrolle ein. So habe ich das zumindest irgendwie verstanden.
Auf jeden Fall. Ne?
Und das Sonnenelfchen ist quasi so das unerfahrene, kleine, es ist ein Teil von ihr. Damit ist es ja wie ein Kind von ihr. Und sie ist halt die Mutter. Das Sonnenelfchen ist eine Zusammensetzung aus... Ja, es ist halt ein Sonnenstrahl, aber gleichzeitig wird es als ein magisches Wesen, als Elfe oder Fee oder sowas Ähnliches dargestellt. Es symbolisiert natürlich Licht und Wärme. Und auch hier, Sonnenstrahlen haben in vielen Kulturen, Religionen und literarischen Werken eine eigene symbolische Bedeutung, die nochmal über das allgemeine Sonnenmotiv hinausgeht. Und auch das sollten wir uns vorab nochmal ein bisschen genauer angucken. Denn was sind Sonnenstrahlen eigentlich? Zum einen Boten des Lichts. Sie sind quasi die Vermittler zwischen Himmel und Erde. Wenn wir es jetzt mal ganz bildhaft nehmen wollen und kitschig, die Finger, die die Sonne ausstreckt, um die Erde zu berühren.
Aber wenn man mal irgendwie abends das so sieht, wenn die Sonnenstrahlen durch die Wolken da so zur Erde scheinen, das sieht auch immer wieder majestätisch aus.
Schön,
ich finde es wunderschön.
Ja, ist es auch. Und auch deswegen gelten sie natürlich als Zeichen göttlicher Gegenwart oder Gnade. Sie sind die Verbindung zwischen dem Geistigen und dem Materiellen, eine Brücke zwischen dem Sichtbaren, also der Welt und den Menschen, und dem Unsichtbaren oder Transzendenten, der Sonne und dem Göttlichen.
Ich musste an die Hexe und der Zauberer denken, die Szene, wo der Floh das Excalibur im Stein im Kirchgarten findet und dann da von oben unter Chorgesang dann die Strahlen drauf fallen und er das dann ganz pathetisch daraus zieht.
Ja, passt auch zum nächsten Erwähnung. Erweckung, Berührung, Inspiration, weitere Symbole der Sonnenstrahlen. Sie stehen für inneres Erwachen, für schöpferische Impulse. Na, sie dringen sanft durchs Fenster, durch die Wolkendecke. Sie berühren das Innere der Seele sozusagen.
Wie beim jungen König bei der Krönung zum Beispiel, die Kirchenfenster.
Genau, da hatten wir das auch. Sie sind auch ein Zeichen von Hoffnung und Neubeginn. Ein einzelner Sonnenstrahl, der durch Wolken bricht oder eine dunkle Szene aufhält, ist ein ganz gängiges Symbol der Hoffnung nach einer Zeit der Trauer, der Angst oder Einsamkeit, sowie als Vorzeichen eines Wandels oder einer Wende im Schicksal zu verstehen. Kennen wir auch aus zahlreichen Filmen, wird immer wieder benutzt. Sonnenstrahlen stehen auch für Lebenskraft und Heilung. Sie haben in realer wie symbolischer Hinsicht eine heilende Wirkung, weil sie Dunkelheit, Kälte, Krankheit vertreiben und im wahrsten Sinne den Körper und Geist erleuchten. Und sie symbolisieren natürlich auch eine verletzliche, zerbrechliche Schönheit. Denn obwohl die Sonne so mächtig ist, sind Sonnenstrahlen oft zart, flüchtig, beinahe poetisch. Sie erscheinen durch den Nebel, flimmern auf dem Wasser, tanzen auf Haut oder Wänden. Und das verleiht ihnen natürlich auch eine ästhetische Qualität, die die zerbrechliche Schönheit des Augenblicks betont. Was davon trifft auf das Sonnenelfchen zu? Was würdet ihr sagen?
Ja, also dieses Wärmende, also sie trägt ja einen Teil der Energie ihrer Mutter quasi mit sich und gibt das dann somit weiter und trägt dann auch Wärme in wirklicher Form und eben in übertragener, emotionaler Form dann auch weiter in die Welt und schützt die Blumen in dem Garten, die verzauberten Töchter davor, dass sie verwelken.
Das Sonnenelfchen selbst ist ja ein kleiner Teil des Großen, der sich von seinem Zuhause, seiner Mutter löst, um quasi die Welt zu entdecken. Also es verlässt ja die himmlische Sphäre und kommt auf die Erde. Also da ist schon ein ziemlich krasser Wechsel. Das heißt, man könnte schon so sehen, dass hier gezeigt wird, okay, ich verlasse Bekanntes und irgendwann komme ich eben an den Zeitpunkt, dass ich Neues wagen muss. Die Sonne sagt ja auch irgendwo, ja, das ist auch anderen Sonnenstrahlen schon passiert, dass ich die verloren habe, weil jetzt bildlich gesprochen, die Kinder können halt nicht immer bei ihrer Mama bleiben. Mhm. Sie müssen halt irgendwann raus in die Welt. Und das ist ja, wenn wir bedenken, dass das ein Kindermärchen ist, auch eine Botschaft, die durchaus realistisch sein könnte.
Und in Anbetracht der Tatsache, dass sie das ja für ihre Töchter zu der Zeit geschrieben hat, ist das besonders ermutigend, finde ich.
Total, genau. Weil es sagt einfach, geh raus in die Welt und entdecke, was da passiert. Und dem Sonnenelfchen passiert ja auch einiges. Und es durchlebt ja auch eine Form von Reifung und einen Abnabelungsprozess. Es verlässt die Heimat und erlebt Abenteuer, findet die Liebe, erlebt aber auch Verzicht und Liebeskummer und Gefahr. Also es ist nicht so, dass alles irgendwie ganz toll und schön ist, sondern das Sonnenelfchen macht auch negative Erfahrungen.
Aus pädagogischer Sicht halt auch sehr sinnvoll, dass dann die durchaus dunklen Seiten des Lebens nicht verschwiegen werden. Das kann passieren, aber hey, bleib fröhlich und wohlgemut und dann kann eigentlich nichts passieren.
Ja, und da finde ich vor allem die Figur des Prinzen Sonnenschein recht interessant. Denn am Anfang sieht es ja sehr schnell so aus, okay, sie tollt da so ein bisschen rum, lernt die Welt ein bisschen kennen und natürlich kommt dann der Kerl und der findet sie ja ganz, ganz toll und will sie heiraten. Und was ich da sehr interessant fand, ist, dass sie eben erstmal sagt, nee, du, will ich gar nicht. Ich habe einfach noch gar nicht genug von meiner Freiheit, von meiner Unabhängigkeit. Ich habe quasi mein eigenes Leben noch gar nicht gelebt und bin noch nicht bereit, mit dir mitzugehen. Auch da, wenn du bedenkst, es ist für die Töchter geschrieben, ne? Schmeiß dich nicht dem Erstbesten an den Hals, sondern sammel erstmal Erfahrungen, probier dich aus, leb dein Leben erstmal. Und wenn du dann die Reife hast, dann kannst du dich einem Mann anvertrauen.
Da merkt man eben schon, dass ihre Mutter Frauenrechtlerin war, finde ich.
Ja, finde ich voll. Mhm. Das kommt total durch.
Sehr emanzipiert, ja, genau.
Ja, total. Ja, und auch der Prinz Sonnenschein, ich meine, er heißt ja passenderweise auch Sonnenschein, passend zum Sonnenstrahl, zum Sonnenelfchen. Er sieht ja auch aus wie ein Mensch, er wird uns auch als Mensch vorgestellt. Ich weiß aber gar nicht, ist er das wirklich oder ist es eher eine Beschönigung?
Er wirkt schon etwas mythisch überhöht,
finde ich nämlich auch. Mhm. Er spricht ja dann auch von diesem Traumland, wo man sich denkt, okay, bist du denn dann wirklich ein Märchenwesen? Oder vielleicht, habe ich gedacht, kann man dieses Traumland auch nur als Metapher für einen Ort lesen, an dem er noch frei von Zwängen sein kann und auch wirklich glücklich sein kann. Vielleicht sein Ort, wo er sich ausprobieren kann.
Weil er muss sich ja auch emanzipieren von seinem Vater. Richtig. Weil er hat Pläne für ihn, also auch schon die passende Frau ausgesucht und so weiter, dass auch Männer diesen Zwängen unterlegen waren.
Genau. Also die erste Überraschung ist auf jeden Fall, Liebe ist nicht von jetzt auf gleich, sondern sie entwickelt sich auch mit der Zeit. Ne? Weil wenn sie sich dann später wiedersehen, dann merkt das so ein Elfchen, oh ja, der ist schon ganz nett.
Und dann hat sie sich ja wirklich verwandelt.
Ne? Genau, dann ist sie ja wirklich von diesem kleinen Wesen mit Flügeln, was wir uns vielleicht wie so eine Fee oder Elfe vorstellen, ist sie zur Märchenprinzessin geworden.
Und gereift das ist, eigentlich,
genau,
ja.
Genau, ja. Und dass sie natürlich dann die Märchenprinzessin ist, entspricht natürlich dieser Vorstellung von, sie ist dann die eine, die man ganz toll findet.
Aber sie musste erst Kummer durchleben, eben im Reich des Isolde. Und dann hat sie auch indirekt, dadurch, dass sie die Blumen, also die Töchter der Gelinde vor dem Erfrieren bewahrt hat, auch erst den Stellenwert und die Macht von Familie erkannt. Genau. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und der Riese als Zauberer, als Antagonist, als Bösewicht begehrt das Sonnenelfchen ja, weil das Sonnenelfchen die Kraft hat, Leben zu spenden. Ne? Er braucht sie, damit sich sein Zauber
Plan, ja.
Genau, überhaupt am Leben erhalten kann, weil sonst würden die Blumen ja einfach sterben und eingehen. Aber man kann das Ganze natürlich dann auch vor dem Hintergrund wieder so sehen. Die Kraft, Leben zu spenden, ist eben etwas Weibliches. Das können Männer halt in dem Sinne nicht. Zumindest können sie nicht gebären, wenn man das jetzt so übertragen möchte. Das heißt, er ist letztlich hier auf eine weibliche Kraft angewiesen, um diese Blumen, diese Kinder lebendig zu halten. Zeigt aber auch, deine Fähigkeiten, deine Besonderheiten oder was auch immer du darstellst, wecken auch Begehrlichkeiten. Und da gibt es natürlich auch dann wieder diese Gier, das ist jetzt gar nicht mal auf sexuelle Gier nur bezogen. Es erweckt eine Gier und die kann natürlich auch schädlich sein. Und das, was du am Anfang als Freiheit dir erhofft hast, führt dich eigentlich dann in ein Gefängnis. Ja, dann haben wir das Eichhörnchen, was ebenfalls Opfer eines bösen Zaubers ist. Und dass das Sonnenelfchen einerseits lehrt, ja, Hilfsbereitschaft ist ein ganz, ganz wichtiges Gut. Auf der anderen Seite fragt man sich bei ihm natürlich aber auch, ja, ist die denn jetzt wirklich eine wahre Freundin oder nicht? Kommt die nochmal wieder oder nicht? Ne?
Ich finde es sehr ambivalent, weil auf der einen Seite sagt sie, ich gebe dir diese Möglichkeit, das Reich zu verlassen, aber ganz weg darfst du nicht, weil sonst sterben meine Kinder. Das ist natürlich nachvollziehbar.
Ja.
Also ja, es ist schwierig zu beurteilen, auch moralisch tatsächlich, finde ich.
Finde ich auch, weil das ist schon fies, weil das Sonnenelfchen hilft ihr ja und rettet sie auch vor dem Tod, aber sie hat dann trotzdem Bedingungen und das finde ich schon.
Ja. Das war halt vorher irgendwie nicht klar. Ne? Nee. Die erzählt da ihre ganze Lebensgeschichte. Es war ein elendig langer Monolog. Und dann sagt sie, ja, nee, jetzt kann ich doch nicht machen. Obwohl es, wie gesagt, wenn man es natürlich aus gerade auch weiblicher Perspektive sieht, sie ist halt die Mutter, natürlich opfert sie ihre Kinder nicht. Aber andererseits kann man auch sagen, die beiden Frauen haben sich so, oder sie hat sich zumindest mit der anderen Frau auch verbündet. Na, also die sind zumindest keine Konkurrentinnen, die sich dann versuchen auszustechen oder sonst irgendwas, sondern sie sind beide irgendwie, leiden sie unter dem bösen Zauberer und sie sagt ihm, wenn ich stark genug bin, dann komme ich zurück und helfe dir.
Also eine weibliche Solidarität mit Bedingungen quasi, ne?
Ja, genau, ja.
Und ich meine, als kleiner Kompromiss gibt sie ja ihr dann diese Kraft, ne, dass sie auch für zumindest einen begrenzten Zeitraum dann frei sein kann.
Was man vielleicht auch noch sagen muss, weil wir bei Märchen auch immer viel über Gegensatzpaare sprechen, das haben wir ja auch, denn das Sonnenelfchen findet sich im Reich des Riesen ja in einer sehr lebensfeindlichen Welt. Sie lebt in einer Welt aus Eis und Schnee. Natürlich einerseits kann, das zeigt ja das Eichhörnchen ja auch, also das ist auch interessant, die andere Frau macht dem Sonnenelfchen bewusst, was sie für eine Kraft hat, weil du kannst ja meinen Schwanz befreien, indem du das Eis einfach schmilzt, weil du bist doch der Sonnenstrahl. Das ist ihr in dem Moment gar nicht bewusst. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich sehr kalt ist, verliert die Sonne schon auch ein bisschen Kraft. Ne? Also es ist so ein Wechselding und deswegen ist dieser Lebensraum für das Sonnenelfchen natürlich schon auch so ein bisschen feindlich und sie lernt das ja dann auch kennen, als sie das erste Mal Liebeskummer erlebt. Denn da ist sie ganz kraftlos, da wird geschrieben, ihr Herz ist kalt, aber auch nur für eine bedingte Zeit, weil auch da merkt sie, das gehört zum Leben dazu und, jetzt auch wieder ganz platt gesprochen, auf Dunkelheit folgt eben Licht.
Also Sonne, Regen, Sonne, Quark, wie bei Bibi Wetterfrosch.
Aber ich muss sagen, das fand ich sehr schön, dass dann nicht ist so, ich ergebe mich meinem Kummer, sondern dass dann wirklich ist, sie lernt damit umzugehen.
Ja.
und hat dann aber auch wieder Lust am Leben und möchte auch wieder ihre Freiheit genießen und erinnert sich an das, was sie vorher gehabt hat, bevor dieses ganze Liebe-Gedönse überhaupt in ihr Leben kam.
Genau, und ihr wird einfach klar, ja, okay, das ist jetzt wirklich schlimm und es tut mir weh, aber es gibt trotzdem noch andere Sachen, die ich erleben und entdecken kann. Mein Leben ist halt jetzt nicht vorbei. Also diese Lebensfreude kommt halt wieder. Das heißt, das Sonnenelfin macht halt in dieser Geschichte sehr viele Erfahrungen. Sie lernt wahnsinnig viel. Sie macht eine sehr, sehr große Entwicklung durch. Am Ende fragt man sich aber natürlich, wofür das Ganze? Denn wenn wir gar nicht wissen, was mit dem Sonnenelfin passiert, was ist denn dann eigentlich die Botschaft, die wir daraus mitnehmen können? Und da würde ich euch zuerst mal fragen, was so eure Gedanken vielleicht dazu sind.
Also ich finde, das ist eine sehr ehrliche Botschaft, dass das Leben halt auch schief gehen kann. Wenn einem durch Zufälle oder Schicksale oder wie auch immer man das sehen will, dann Sachen widerfahren, die man nicht planen kann, die einem das Leben dann doch irgendwie vermiesen oder zunichte machen. Aber auf der anderen Seite, wenn das Sonnenelfchen die Sonne nie verlassen hätte, hätte es all diese Erfahrungen wie eben auch Liebe oder Solidarität oder den Wert von Familie, von Freundschaft, von Zwischenmenschlichen gar nicht kennengelernt. Also du musst ein bisschen deine eigenen Erfahrungen machen, hast aber immer das Risiko des Scheiterns. Mhm. Wie das, finde ich, im Leben nun mal auch so ist, ne?
Ich fand das auf jeden Fall sehr schön, dass sie das Ende offen gelassen hat und sie stellt ja dann auch diese Fragen, weil ich finde, das ist halt dann was sehr Individuelles, wie das für einen selbst ausgeht. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mir ist es wichtig, dass sie die Liebe findet, dann kann man sich halt denken, okay, sie trifft dann den Prinzen Sonnenschein und die sind happy.
Schöner vielleicht, Gedanke, ja.
Vielleicht ist einem wichtig, dass sie wieder in Freiheit leben kann. Dann kann man sich denken, ja, sie hüpft wieder durch die Wiesen und alles ist glücklich.
Schön,
und
ja.
Macht dann da ihre Überlegungen. Also im Prinzip das, was ich mit meiner Zukunft möchte oder was mir vielleicht für meine Zukunft wichtig ist, das kann man sich halt denken, dass das für das Sonnenelfchen passiert.
Genau, und sie hat ja das Buch für ihre Töchter geschrieben und ich kann mir das wunderbar vorstellen, wie sie da ganz behütet zu Hause das den Kindern vorgelesen hat und dann gefragt hat, ja, was meinst du denn? Wenn du das Sonnenelfchen wärst, welches Ende würdest du dir denn wünschen, um über das eigene Leben nachzudenken und zu überlegen, was wäre denn was für mich, Prinz Sonnenschein oder vielleicht doch die Freiheit auf der Wiese oder doch zurück zur Mutter Sonne?
Ja, ich habe das auch so verstanden, dass man sagt, das Leben bietet halt viele Optionen, viele Möglichkeiten, positive wie negative, aber wie es verläuft und wohin es uns führt, das wissen wir halt vorher nicht.
Und ich finde, es schwingt auch mit, es gibt nicht nur den einen richtigen Weg, es gibt mehrere richtige Wege.
Ja.
Und das finde ich für ein weibliches Kind, also ein Mädchen in dieser Zeit, echt total modern.
Finde ich auch.
Und deswegen ist das Märchen auch nicht so kitschig wie andere Texte aus der Zeit, finde ich.
Ja.
Also das wertet es auf jeden Fall auf, meiner Meinung nach.
Finde ich auch. Und wenn wir nochmal den Bogen zur Sonne zurückschlagen, dann kann man auf jeden Fall sagen, wir finden hier eben diese bewährten Symbole, die wir x-fach schon kennen. Es steht für Leben, für Liebe, für Hoffnung, für Inspiration vielleicht auch. Und das wird eben durch das Sonnenelfchen verkörpert, zeigt aber auch, es passiert eben nicht von alleine, sondern das eigene Zutun ist eben auch nötig und man braucht eben schon auch so ein bisschen Mut dafür, damit einem solche Dinge widerfahren können.
Auf jeden Fall, ja.
Dann bin ich mit meiner Interpretation fertig.
Ja, ich hatte die schöne Aufgabe, mich mit den mythologischen Bezügen auseinanderzusetzen. Und bevor wir gleich zur Sonne zurückkehren, habe ich mir überlegt, welche mythologischen Bezüge außerhalb der Sonne habt ihr denn erkannt? Denkt mal zum Beispiel an die Weltenesche Yggdrasil zurück. Wer ist denn da in den Zweigen rumgehopst?
Das Eichhörnchen.
Ja, Ratatöskre, genau, richtig. Sehr gut, ne? Und natürlich haben auch Riesen eben eine Rolle gespielt, auch im Zusammenhang mit Wetterphänomenen, Eis und das ist so ganz allgemein. Also man merkt, dass Carola Bassermann da durchaus entsprechend der Zeit eben, zum Beispiel durch die Opern Richard Wagners, also Ring des Nibelungen und so weiter, da klare Kenntnisse germanischer Mythologie hatte, zumindest so, wie sie damals erzählt wurde. Ob das heutzutage alles noch so Gültigkeit hat, sei mal dahingestellt. Aber so dieses Bild wurde damals vermittelt und das hat dieses Märchen, dieses Kunstmärchen auch total geprägt, denke ich.
Ich glaube, mit der Mauer war sie einfach Vorbild für Game of Thrones. Ja.
Habe ich auch die ganze Zeit dran gedacht.
Ja, aber Riesen und Mauer ist ja auch dann ein Bezug. Ne? Die Riesen haben ja geholfen, da hier die Götterburg zu bauen und so weiter. Also da merkt man schon, dass da Motive aufgegriffen und weiterverarbeitet werden und auch recht kunstvoll miteinander verknüpft werden, finde ich. Und das Eichhörnchen, das kommt bei Kindern heute wie damals, denke ich, gut an. Es ist eine schön gewählte Figur. Auf jeden Fall, genau. Ja, ein bisschen was haben wir schon gehört, ganz allgemein. Die Sonne hat im Mythos natürlich eine besondere Stellung, weil sie kosmologische Kräfte eben hat, wie Licht und Wärme, dadurch entsprechend Lebensspenderin ist, verbunden mit Fruchtbarkeit, Photosynthese zum Beispiel, oder eben Heilung, also Vitamin D zum Beispiel, was die Menschen damals nicht wussten, aber sie haben recht gehabt, das hängt mit der Sonne alles zusammen.
Deswegen passt das eigentlich auch voll, total, dass das in dem Märchen die Sonne weiblich ist.
Ja, ich finde auch. Und auch in dem Fall, dass Mythos und Wissenschaft doch mal echt gut zusammenpassen und Hand in Hand gehen können. Ne? Total. Und das eine das andere in dem Sinne gar nicht ausschließt. Ja, und obwohl, wie wir ja gehört haben, die Sonne eigentlich ein Stern ist, nimmt sie natürlich aus unserer irdischen Perspektive eine einzigartige Rolle ein als Zentrum unseres Sonnensystems. Das ist ja auch nach ihr eben benannt. Ne? Früher gab es das geozentrische Weltbild, also die Erde im Mittelpunkt. Das heißt, die Sonne fliegt oder fährt am Himmel. Mhm. Heute wissen wir es natürlich besser, das heliozentrische Weltbild.
Ja, wie?
Genau. Aber aus damaliger Sicht, aus alter, mythischer Sicht quasi gesehen, ergeben sich dann auch die mythologischen Auffälligkeiten der Sonne dieser Zeit. Die Assyrer und Ägypter zum Beispiel hatten die Vorstellung einer geflügelten Sonnenscheibe, sieht man oft auch auf Abbildung von Hieroglyphen, also wirklich so eine Scheibe mit Flügeln links und rechts. Ne? Bei Asterix und Kleopatra kommt das auch ständig vor. Wie wir schon gehört haben, in der griechisch-römischen Mythologie gibt es die Vorstellung des Sonnenwagens, gelenkt von Phoibos Apollon bzw. Phoebus Apollo. Es gibt aber dann auch die Vorstellung vom Sonnengott Helios bzw. Sol bei den Römern. Und in den meisten Kulturen ist die Sonne männlich, vergleichbar mit eben in den romanischen Sprachen Il Sole, Le Soleil, El Sol und dann weiblich eben La Luna, La Lune zum Beispiel, ne? Die Geschichte von Phaethon haben wir auch schon gehört, der eben da der Erde zu nahe kam und dann gebremst werden musste, als eines der wenigen Beispiele negativer Sonnenauswirkungen. Es gibt aber auch andere mythologische Vorstellungen, zum Beispiel die Sonnenfahrt auf einem Schiff, die sogenannte Barke der Sonne, auch bei den Ägyptern. Oder auch die Vorstellung, auch bei den Ägyptern, also auch da in der Mythologie nicht alles rund, mehrere Vorstellungen, die teils widersprüchlich sind. Die Vorstellung, dass die Sonne das Auge des Falkengottes Horus ist und damit allsichtig ist und alles wahrnimmt und auch dann wieder mit Gerechtigkeit verbunden ist. Diese Vorstellung der Sonnenfahrt bringt dieses Verschlungenwerden der Sonne am Abend, also dass sie quasi optisch von der Erde oder vom Meer verschlungen wird, so sieht es ja aus, wenn man es nicht besser weiß, zutage. Und dadurch eben diese Wiedergeburt am Morgen hat dieses mythische, unerklärliche, also die sie stirbt, wird verdaut und kommt aber nicht geschwächt am nächsten Morgen wieder. Und das muss für unsere ganz frühen Vorfahren, die noch wirklich gar keine Vorstellung hatten, wirklich auch etwas Magisches gewesen sein, obwohl es etwas Alltägliches im wahrsten Sinne des Wortes war. Man muss aber auch, wenn man sich mit Sonnenmythologie auseinandersetzt, etwas Vorsicht walten lassen, denn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es eine Tendenz, alle Mythen und Sagen, vor allen Dingen Heldensagen, auf Sonnenmythen zurückzuführen. Das ist aber nur bedingt machbar, weil die Quellenlage zum Teil gerade auch bei dem Germanischen, wir wissen ja, dass kein Schriftvolk gewesen, durchaus dürftig ist und es gibt teils wirklich sehr abstruse Bezüge. Manches davon hält sich aber immer noch in der Literatur, also da muss man echt aufpassen, dass man da wissenschaftlich Fundiertes sich zu Gemüte führt. Ich habe ein schönes, absurdes Beispiel gefunden, was ich euch nicht vorenthalten konnte und wunderbar zu unserer Griechenland-Folge wieder passt. Zum Beispiel Daphne, die Nymphe, die in einen Lorbeerbaum verwandelt wurde, weil sie von Apollo verfolgt wurde, dem Sonnengott, wurde als Morgenröte gedeutet, und zwar verbunden mit dem Sanskrit-Wort Dahana, also Daphne, Dahana. Dahana heißt brennend und das ist offensichtlich, ich kann kein Sanskrit, ich verlasse mich jetzt auf die enzyklopädische Wahrheit. Also es ist etymologisch halt völlig an den Haaren herbeigezogen. Das hat überhaupt keinen Bezug, aber man da hat gesehen, ach guck Guck mal, da ist ein Wort, was irgendwie mit Wärme, Feuer, Sonne zu tun haben könnte. Dann muss sie doch, weil sie ja verfolgt wurde von ihm, auch da irgendwie etymologisch zusammenhängen. Mhm. Es ist aber Quatsch. Mhm. Und so hat man, wie sie mir gefällt, sich die Welt eben zurechtgemacht. Und ja, offensichtlich nicht immer korrekt. Man muss aber bei aller gebotenen Obacht anerkennen, dass durch die heute teils skurril anmutenden Deutung erst eine eingehende, ja letztlich wissenschaftlich fundierte Beschäftigung mit Mythologie im Allgemeinen ausgelöst wurde. Und aller Anfang ist schwer, Schwamm drüber, würde ich sagen. In puncto Märchen habe ich auch eine schön bekloppte Deutung gefunden, nämlich dass Großmutter und Rotkäppchen die untergehende Sonne bzw. die neue Morgenröte aus dem dunklen nächtlichen Bauch des Wolfes darstellen sollen. Und wenn man das so sieht, kann man halt wirklich alles auf Sonnenmythen zurückführen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Lebensalter der Frau. Ich habe witzigerweise unsere Rotkäppchen-Folge von einer Weile noch gehört. Ja. Deswegen habe ich das noch recht präsent. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass ja die Frauen Figuren in den Märchen, die Lebensalter der Frauen symbolisieren und klar, die junge Rotkäppchen, ja.
Und weil aber, die Sonne ja als Urbild des Weiblichen in der germanischen Mythologie zumindest irgendwie gegolten haben soll. Ja. Das Germanische habe ich jetzt, wie ihr gehört habt, ein bisschen ausgespart. Spoiler-Alarm, das kommt in der nächsten Folge, wenn es um den Mond geht, ein bisschen. Ne?
Yes.
Also wieder mal Achtung, es kursiert ja teils echt esoterischer Schwachsinn. Man kann es nicht anders benennen. Man muss aber auch etwas vorsichtig sein, es scheint nämlich nicht so zu sein, wie sich auch lange gehalten hat, dass die sogenannten primitiven Völker wirklich ganz plump den Himmelskörper verehrt und quasi regelrecht auch angebetet haben. Die haben da schon irgendwie was Metaphysisches rausgezogen, also nicht diesen heißen Klumpen am Himmel auf die Knie gefallen und angebetet, sondern gesehen haben, ah, guck mal, da kommt was und das dann auch eben auf eine, ja, wie soll ich sagen, Metaebene gehoben haben und das nicht so... Die Wilden im Busch, sag ich jetzt mal ganz plumpen, also das ist nun wirklich nicht meine Ansicht, sind halt da auf die Knie gefallen, oh, da ist die Sonne und das nehmen wir jetzt mal als Gott, weil wir nichts anderes haben. Also so ist es wohl nicht gewesen.
Ja, ich glaube, so primitiv sind die Menschen auch nicht.
Nein, das haben wir in jetzt 100 Folgen Märchenpott nun wirklich festgestellt, dass es global überall Kultur gibt und die Kulturen gar nicht so weit, trotz aller Unterschiede, auseinanderliegen.
Ja.
Nichtsdestotrotz hat die zentrale Rolle der Sonne in vielen Mythologien heute noch Auswirkungen. Der römische Feiertag des Sol Invictus, des unbesiegbaren Sonnengottes, wird auch heute noch gefeiert und zwar als
Sonntag?
Weihnachten. Der am 25. Dezember begangene Festtag wurde von der Kirche umgedeutet als Geburtstag Christi, der ja von sich selbst im Johannesevangelium sagt, dass er das Licht der Welt sei und auch weitere Beinamen und Ehrentitel hat, die auf die Sonne hindeuten, wie zum Beispiel Sonne der Gerechtigkeit oder ein berühmtes Kirchenlied fängt an, Morgenglanz der Ewigkeit, Licht von unerschaffenem Lichte und so weiter.
Ja, aber sorry, Weihnachten und Sonne, das kann ich nicht.
Ja, dieses Paradoxon hier auf der Nordhalbkugel, das ist schon auch die Widersprüche und die Gegensätze machen es dann am Ende doch, ne?
Ja, eh immer spannend.
Ja, finde ich auch. So, das war es erstmal von mir.
Ja, Jesus ist halt the King himself, also die Sonne. Nein, ich bin ja heute die Sonne.
Aber entschuldige Jenny, dass ich in die Parade fahre. Aber da muss ich gerade dran denken, also... wie das Sonnenelfchen ja von der Sonne ausgeht, das ist ja letztlich auch ein total christliches Bild. Also Jesus ist dann ja vom Himmel herabgestiegen, auch wenn dann da ja ein Stern die Weisen geleitet hat und so weiter. Aber das ist letztlich dieses Bild, was da auch nochmal anders aufgegriffen wurde. Und dass Jesus dann auch die Liebe Gottes auf die Erde gebracht hat, könnte man auch so deuten zum Beispiel. Ne?
Tut sie ja auch so ein bisschen.
Genau,
ne?
Ja,
und
genau.
Ist hilfsbereit, wie Jesus das auch war.
Ja,
und
genau.
So. Ja, also ich glaube auch der christliche Kontext, in dem die Dame aufgewachsen ist, spielt da sicher auch
definitiv.
Rein.
Also ein German mythologisch-christliches Mischbild.
Ja, okay.
Jetzt kannst du aber wirklich, Jenny.
Genau, und dann gehen wir jetzt auch ein bisschen weg vom Sonnenelfchen hin zu allgemein der Rolle der Sonne im Volksmärchen.
Genau, Sonnenelfchen ist ein Kunstmärchen, das müssen wir vielleicht hier nochmal sagen. Ich meine, ihr wisst das jetzt ja alles, weil ihr seid ja schon ziemlich fit.
Ihr seid Profis jetzt nach 100 Folgen.
Aber wie ihr euch sicherlich denken könnt, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, das Sonnenelfchen ist eben ein Kunstmärchen. Und ihr wisst ja, Volksmärchen, Kunstmärchen, wenn ihr euch an die erste Folge
die allererste,
erinnert, die Jenny diese Unterscheidung gemacht hat und uns das erklärt hat.
Ja, ist lange her, aber...
Über 3,5 Jahre, ja.
Aber es zieht sich halt durch, immer wichtig zu wissen. Genau, und ich möchte euch jetzt erstmal ein bisschen was Allgemeines zur Rolle der Sonne im Volksmärchen erzählen. Wobei man da sagen muss, dass Mythen und Märchen sich da schon auch sehr überschneiden. Wir haben ja in der letzten Folge, in unserer Griechenland-Folge auch erklärt, was ist der Unterschied zwischen Mythos und Märchen. Deswegen, wenn ihr da nochmal Infos haben möchtet, hört da gerne nochmal rein. Ja, in Mythen und Märchen ist die Sonne häufig mit den Motiven Elternschaft und auch Zeugung verknüpft. Sonne, Mond und Sterne auf der Stirn von Helden zum Beispiel sind als Zeichen edler Herkunft zu deuten. Zum Beispiel die drei goldenen Söhne, ATU 707. Das Motiv des geächteten Sonnensohns aus der Beziehung zwischen der Sonne mit einer menschlichen Frau, also hier ist die Sonne wieder männlich, kann ein problematisches Verhältnis zum Vater entstehen lassen, wegen der mühsam und auch tabu besetzten Vatersuche des ungehorsamen Sonnensohns, die mit dessen Tod endet, belegt die Unabhängigkeit der Sonne. Also im Prinzip will der nichts mit seinem Sohn zu tun haben.
Ja klar, und du bist halt immer weit weg von der Sonne, da kannst du deinen Vater noch so lange suchen, du wirst ihn nie erreichen.
Ja,
ne?
Ja.
Auch tiefenpsychologisch mega interessant.
Mhm, auf jeden Fall. In Märchen und Mythen ist die Sonne aber häufig hilfreich bei Jenseitsreisen, wenn zum Beispiel ein Sonnenstrahl, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen parallel zum Sonnenelfchen, den Pfad zur Sonne oder die Brücke ins Jenseits bildet. Sterbliche werden von der Sonne in den Himmel geholt. Die Sonne hilft, schwierige Aufgaben zu lösen, verschenkt zum Beispiel Zaubergegenstände und weist den richtigen Weg. Der Vergleich mit der Sonne dient auch zur Charakterisierung außergewöhnlicher weiblicher Schönheit. Hier zum Beispiel allerlei Rau, was ich ja eingangs schon mal erwähnt habe, die Kleider in den Farben von Sonne, Mond und Sterne.
Und in unserem Rapunzel-Hörspiel war auch gesagt, sie war das schönste Kind unter der Sonne.
Und dieses Motiv gibt es auch zum Beispiel bei Cinderella. In mediterranen Fassungen von Schneewittchen ist es die Sonne, die anstelle des Zauberspiegels die Fragen der bösen Königin beantwortet. Hier zeigt sich wieder das Motiv, dass die Sonne allwissend ist und auch als Fenster des Himmels oder als Auge Gottes bezeichnet wird. Wird die Sonne als Personifikation dargestellt, tut sie überwiegend Gutes und bestraft unrechtes Handeln. So verhilft sie zum Beispiel in einer griechischen Erzählung einer kinderlosen Frau zu einer Tochter oder bringt die Tochter der Mutter zurück. In schwankhaften Märchen ist die Sonne Requisit für absurde Aktionen. In dem Märchen Sonnenlicht im Sack, das fand ich super witzig, zum Beispiel versuchen die Protagonisten, Sonnenlicht in einem Sack in ein fensterloses Haus zu tragen.
Ja, klar.
Aber da sieht man natürlich wieder, dass die Sonne oder Sonnenlicht auch ein Schatz ist, der Begehrlichkeit erweckt. Ja. Ne?
Genau, und da, wo keine Sonne ist, versucht man dann mit allen Mitteln, sie hinzubekommen.
Ist nur nicht fassbar im wahrsten Sinne. Ja.
Oder ein Narr, der das Sonnenlicht mit Feuer verwechselt oder mit der Sonne einen Kampf beginnt. In türkischen Volksmärchen gibt es das Motiv, dass Steuern von der Sonne einkassiert werden.
Aha.
Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber in einem christlichen Exempel überredet ein Gerichtsvollzieher seinen Herrn, sonnengebleichte Kleidung zu besteuern. Weil die Sonne ja überall hinscheint, kannst du jetzt theoretisch alles besteuern.
Alles, genau.
Ja. Genau, so habe ich erst gedacht, ob das in diesen türkischen Volksmärchen vielleicht auch so ist. Im Prinzip kannst du eine Sonnensteuer von jedem verlangen.
Ja, ja.
Ja, genau. Mhm.
Ja.
Mhm.
Also ist eine Luftsteuer oder so.
Ja, ja.
Ist ein Einkommensteuer-Taktik.
Ja, ja. Ja, die Kopfsteuer haben wir ja schon, ne?
Du sagst, das ist nicht unserer Bundesregierung mit der Sonnensteuer.
Je enger das Leben mit der Natur aber verknüpft ist, desto häufiger werden Naturphänomene im Erzählgut thematisiert. Wobei aus existenziellen Gründen Fehlverhalten gegenüber der Natur bestraft wird. Zum Beispiel das Schießen in die Sonne. Ich habe da auch gelesen, das Pinkeln und dabei die Sonne angucken ist auch ganz böse.
Okay.
Also wer die Sonne verhöhnt, wird als Strafe blind.
Okay.
Vor allem für negativ besetzte, übernatürliche Wesen kann das Licht der Sonne zum Verhängnis werden. Also zum Beispiel Vampire, ganz klar, ne? Die durch die Sonne zu Staub zerfallen. Oder auch Zwerge, die sich in Stein verwandeln. Oder
Trolle. Nochmal Herr der Ringe zu bemühen.
Genau. Fallen euch denn irgendwelche Grimms Märchen mit konkreten Sonnenbezug so spontan ein?
Die sieben Raben.
Ja.
Ja, das hatten wir auch schon mal übrigens hier im Märchenpott.
Genau, da, aber da war die Sonne ja nicht so klug.
Genau, die war nämlich nicht so nett. Nett,
genau, wie der Mond da auch nicht, sondern wer hat da am Ende geholfen, nämlich Elena, die Sterne.
Die Sterne.
Genau, ja, genau. Das singende, springende Löweneckerchen. Da fragt sie auch Sonne, Mond und die Winde um Rat. Oder östlich der Sonne, westlich des Mondes. Ne? Ja. Das Pendant.
Ich musste an ein Märchen denken, das hatten wir, glaube ich, im Nationalsozialismus. Ja. Das hattest du erzählt, ja, ne, Christian? Die Sonne bringt es an den Tag, wo dann tatsächlich die Wahrheit ja ans Licht kommt durch die Sonne und der Mörder dann auch dadurch bestraft wird.
Genau, der Judenmörder wird dann dadurch bestraft.
Genau. Ich habe euch heute auch ein Märchen mitgebracht.
Juhu!
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch.
War tatsächlich nicht so einfach, aber ich bin jetzt ganz froh, weil es doch sehr unterschiedlich zum Sonnenelfchen ist.
Ich habe dich auch nicht beneidet um diese Aufgabe, weil es dann doch am Ende echt eine große Auswahl war, die wir zusammengetragen haben.
Ne? Ja, erstmal das und ich wollte nicht so das typische Prinz, Prinzessin, bla bla nehmen.
Ja, finde ich gut.
Also nochmal einen Applaus für deine Mühe.
Vielen Dank. Und ich habe mich entschieden für ein serbisches Märchen.
Oh, da wird jemand in Augsburg sich freuen, glaube ich. Liebe Grüße übrigens. Einen Tag nach der Hochzeit übrigens auch noch, guck mal.
Stimmt. Okay, dann...
Maseltorf.
Just for you. Und es heißt Die Entführung der Sonne. Ja, hier sind sehr viele christliche Motive zu finden. Und wer ist im christlichen Verständnis eigentlich immer der absolute Bad Guy?
Teufel.
Der Teufel.
Yes, der Teufel. Und zwar geht es damit los, die Teufel waren von Gott abgefallen und flüchteten sich auf die Erde. Sie hatten aber die Sonne mitgenommen. Habe ich mir gedacht, bei so einem riesigen, wie viel Kilometer habe ich gesagt, Durchmesser?
Viele, viele, viele.
Packen wir mal in die Hosentasche, genau. Ja, der Kaiser der Teufel, also es gibt da anscheinend auch eine Teufelhierarchie, also der Oberteufel. Hatte sie auf eine Lanze gesteckt und trug sie über die Schulter. Die Erde beklagte sich bei Gott, dass sie durch die Sonne bald verbrennen würde. Ist natürlich super heiß, wenn die Sonne auf der Erde ist. Und so schickte Gott den Erzengel Michael, um das Ganze zu richten und die Sonne zurückzubringen. Ich nenne ihn jetzt kurz hier Michi. Michi hatte eine ganz verwegene Taktik. Er wollte jetzt der Best Buddy vom Oberteufel werden, also der sogenannte Ehrenbruder. Und das funktionierte auch, aber der Teufel vertraute ihm nicht komplett und hatte da so ein bisschen Zweifel, ob er es nicht so auf die Sonne abgesehen hatte und war auf der Hut. Die beiden gingen miteinander spazieren, was Teufel und Erzengel so machen. Und als sie dann ans Meer kamen, gingen sie hinein, um zu baden. Der Teufel stieß die Lanze mit der Sonne in die Erde. Michi schlug einen Wettkampf vor, wer denn am tiefsten tauchen könnte. Ja, der Teufel war einverstanden und so tauchte Michi ganz tief runter, dass er Meersand in seinem Mund heraufbrachte.
Wow.
Also bis zum ganz tiefen Meeresgrund.
Respekt.
Ja, jetzt war der Teufel gefragt und an der Reihe. Er befürchtete aber, dass Michi sich vielleicht die Sonne schnappen könnte. Also spuckte er auf die Erde und aus seinem Speichel entstand eine Elster, die auf die Sonne aufpassen sollte.
Mhm.
Ich wusste gar nicht, dass Elster so böse Teufelsvögel sind.
Ja, Rabenvögel sind ja generell eher so mit Hexen und so
diebische
verbunden.
Elster.
Ja, genau.
Ja, stimmt, genau. Sobald der Teufel getaucht war, machte Michi mit der Hand das Zeichen des Kreuzes und das ganze Meer war von 9 Ellen dickem Eis bedeckt.
Ah, auch ein Bezug ein bisschen zum Sonnenelfchen, ne?
Mhm. Genau. Er ergriff die Lanze mit der Sonne und flüchtete in den Himmel. Die Elster krächzte aus Leibeskräften und als der Teufel dies hörte, wusste er schon, was da vor sich ging. Die Sonne, oh. Da das Meer aber zugefroren war, konnte er nicht heraus. Da tauchte er zurück zum Meeresgrund, holte einen Stein und brach damit das Eis durch. Also irgendwie hat der Teufel ja auch keine Superkräfte, ne?
Ja, aber das haben wir uns ja schon so oft gefragt, also dass die Special Skills irgendwie doch nicht so ausgeprägt sind, wie wir das naiv erwarten würden.
Und ich finde es auch geil, dass sie ein Wettauchen gemacht haben und der Michi war schon am Meeresgrund. Was soll er denn da noch reißen können?
Ja, noch tiefer.
Und dann
sich einbohren,
sich durchbohren,
so Sand,
genau.
Der bringt dann die Lava aus dem Erdkern mit oder so. 10-mal hoch und runter. Und die können doch auch nicht ertrinken, oder?
Egal. Nö, ich glaube nicht.
Stellen wir uns nicht so tiefgehende Fragen. Jedenfalls hat er dann einen Stein geholt und gegen die Eisschicht geknallt und das Eis ist dann durchgebrochen. Und der jagte Michi so schnell es ging hinterher. Michi hatte schon mit einem Fuß den Himmel betreten, also war ganz knapp davor, als der Teufel ihn am anderen Fuß mit seinen Klauen erwischte und ihm ein Stück aus der Sohle riss. Michi fing an zu heulen und klagte zu Gott, was soll ich denn jetzt so verunstaltet eigentlich machen?
Gott sagte, reiß dich zusammen, Michi, und sei kein Lappen. Das hier ist doch wirklich kein Grund zum Heulen. Und das sieht auch keiner. Oder, komm, ich lege meine heilenden Hände auf und zack, alles ist weg. Nee. Das waren meine Enden.
Okay.
Alle Menschen sollten zukünftig, das war dann Gottes Entscheidung, gleich dem Erzengel Michael eine kleine Vertiefung in der Sohle haben. Und so ist es geblieben bis auf den heutigen Tag. Ich habe mich gefragt, welche Vertiefung
das sein soll. Da denke ich auch drüber nach. Ich sitze ja hier barfuß.
Also ich habe ja keine Plattfüße. Ich habe ja schon so einen leichten, so eine Wölbung.
Nein,
also
das hier?
Das in der Mitte. Das zwischen hier, ne? Ballen und vorne.
Also ich zeige hier meine schönen Füße, genau. Wo die Hornhaut noch nicht ganz abgemacht ist.
Und es duftet hier so lecker nach Käse plötzlich.
Nee, ich habe geduscht heute nach dem Sport.
Genau, also diese Wölbung hast du dem Erzengel Michael zu verdanken.
Ach, guck mal, cool.
Vielen Dank.
Ja, ich finde es ja ganz schön, muss ich sagen.
Ja, ist auch praktisch.
Deswegen habe ich mir auch gedacht, warum heult der eigentlich? Das ist jetzt nicht so dramatisch und unter die Füße guckt auch selten jemand, aber ja, genau.
Und das hast du perfekt ausgesucht, Jenny, weil es gibt ein paar Bezüge zu dem nächsten Märchenstunden.
Okay, wir müssen nochmal klatschen. Wow, also, Jenny, wow.
Ich will jetzt gar nicht spoilern, aber das hast du mega gut ausgesucht.
Geil.
Oh, ja. Krass, weil das war wirklich, ich fand es wirklich schwierig, deswegen bin ich jetzt echt happy, dass das gut war.
Also ich finde, du hast deine Folge mehr als verdient.
Absolut. Yes, habe ich gerockt.
Ja, definitiv.
Naja, und wir sehen halt hier wieder, wir haben ja hier ein Volksmärchen, dass hier wieder etwas, das kennen wir ja aus anderen Ländern auch schon, dass Volksmärchen ja auch ein bisschen ähnlich wie Sagen vielleicht gerne herangezogen werden, um bestimmte Dinge zu erklären. Du hattest das ja dieses Jahr zum Beispiel bei den afrikanischen Tiermärchen gehabt.
Den struppigen Hyänenrücken.
Genau, zum Beispiel. Wir hatten das aber auch noch bei dem Märchen, was du hattest mit diesen Vögeln. Dieses russische Märchen.
Ach so, warum Jungfer Reiher und Jungfer Kranich oder umgekehrt quasi sinnlos durch den Sumpf warten.
Genau,
ja.
Und da passt das natürlich.
Wir hatten das auch bei der Bohne mit der Naht.
Ja, natürlich. Genau, natürlich.
Unser geliebtes.
Genau, rheinische Bohne. Ich meine.
Genau, und ich fand halt auch irgendwie gut, dass das so einen religiösen, christlichen Bezug hatte und dass es wirklich um die Sonne an sich ging.
Und das passt auch wieder wunderbar eben zum Sonnenelfchen, diese Melange aus archaisch-mythischem und christlichem.
Und auch der Kampf um die Sonne, das ist ja auch ein bisschen beim Sonnenelfchen, ne? Der Riese will das Sonnenelfchen haben, weil er das Licht und die Wärme braucht. Und da ist es ja genauso. Sonne ist ein Symbol für Macht und Kraft, also will im Prinzip jeder
Leben
die Sonne haben.
Genau, und was beim Sonnenelfchen quasi dann zu wenig ist im Eisgarten des Riesen, das ist dann, wenn der Teufel die Sonne auf der Erde hat, quasi zu viel. Ne? Vielleicht wird da sogar dann auch ein bisschen der Phaeton-Mythos wieder aufgegriffen. Ne? Das wird nämlich wunderbar passen.
Mhm. Das stimmt.
Ja, oder halt diese, was ich auch eingangs erzählt habe, diese normale Ordnung halt einfach kaputt gemacht dadurch. Ne?
Ja, alles eben eine Frage des Maßhaltens und der Perspektive, des Abstands, der Distanz oder der Nähe. Ja. Mhm.
Aber letztlich, die Sonne ist für den Menschen essentiell und das spiegelt das Märchen dann einfach wieder. Total. Egal, ob du es jetzt als Symbol für Leben, Weisheit, Erleuchtung, Göttlichkeit oder was auch immer nimmst. Die Essenz des Ganzen ist immer, der Mensch braucht die Sonne und der Mensch kreist eben wie die Erde um die Sonne und ohne sie funktioniert es nicht.
Ja.
Lassen wir es als Fazit so stehen?
Ja, können wir machen.
Wir werden bestimmt eh nochmal drauf zurückkommen und das Ganze wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ausführen, wenn wir dann in der nächsten Folge über den Mond sprechen werden.
Und als Rausschmeißer... Also der mich jetzt nicht singen hören möchte, der macht jetzt bitte direkt aus.
Schnell. Rettet euch.
Aber es ist meine Folge. Also werde ich diese Folge auch mit einem Lied beenden.
Oh.
Und zwar, es ist mein liebstes Kinderlied. Ich habe das früher immer gesungen.
Wenn das nicht einfach schön ist, Jenny.
Und das passt doch, finde ich, auch zum Sonnenelfchen so ein bisschen, oder? So ein bisschen kindlich.
Ich weiß ja nicht, welches es ist, aber ich kann es mir gut vorstellen.
Und zwar der Sonnenkäfer.
Oh.
Erst kommt der Sonnenkäfer-Papa, dann kommt die Sonnenkäfer-Mama und hintendrein ganz klitzeklein die Sonnenkäfer-Kinderlein und hintendrein ganz klitzeklein die Sonnenkäfer-Kinderlein.